Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet.
Im Internet
unter www.citychurch.de.
Ich war wie ihr wahrscheinlich schon oft in Schlössern oder solchen Adelshäusern, aber ich war nur ein einziges Mal in meinem Leben dann dort, als der Hausherr auch da war und mich und andere sogar eingeladen hatte. Ich war ein einziges Mal zu Gast bei einem echten Fürsten, allerdings sozusagen dem Fürst Senior, also der Ex-Fürst, oder wie soll man sagen, oder der, also die Geschäfte führte jetzt der Sohn, deswegen lebte der Fürst und seine Frau nicht mehr im Schloss, sondern in so einer Art Nebenhaus, alten Wohnung, also weiß ich auch nicht, wie man das nennen will. Eine Villa, aber nicht eine Villa durch ihre schiere Größe, denn so groß war das Haus eigentlich gar nicht, sondern mehr durch den Baustil. Man hatte uns vorher erklärt, wie wir den Fürsten anreden sollen. Mindestens von unserer Seite sollten wir das so machen, wenn er dann sagt, sag doch du zu mir, ist das okay, aber ich weiß nicht mehr, was es war, durchlaucht oder ich weiß es nicht mehr. Entpuppten sich dann als ganz normale Menschen. Beim Kaffeetrinken trank man so Kaffee, wie wir das auch kennen, außer dass das Porzellan so war, dass man denkt, kann man das anfassen oder dass es zerbricht und so. So, also herrschaftliches Ambiente, aber nicht unbedingt luxuriös. Vor der Tür stand ein 3er BMW und ein Passat irgendwie so. So, die Geschichte heute, die könnte man sich vorstellen, dass sie in vielleicht so einem Haus spielt. Und das ist die erste Zutat zu der Homestory, das Haus, wie immer das Haus. So ungefähr stelle ich mir das Haus vor, in dem die Geschichte spielt, so ein bisschen herrschaftlich, vielleicht nicht draußen auf dem Land, umgeben von vielen fürstlichen Ländereien, sondern vielleicht mehr so mitten in der Stadt, wo so die Patrizierhäuser nebeneinander stehen. So würde die Story in unserer Zeit spielen, dann wäre das so ein großes Haus, Jahrhundertwende, also 19. auf 20. diese Wende, hohe Räume, dunkle Möbel, alter Parkettboden, lange Läufer, Flügel im Salon und 100-jährige Luft so in den Räumen. Jetzt, dieses Haus, in dem unsere Geschichte spielt, ist allerdings kein Adelshaus, sondern mehr ein Bürgerhaus. Es ist ein Haus, in dem du nicht wagst, den Mantel selbst an den Haken zu hängen, weil du ahnst, wahrscheinlich wird hier jemand dafür zuständig sein. Du setzt dich auch nicht einfach irgendwo hin, sondern du wartest, bis man dir einen Platz anbietet. Etikette ist in diesem Haus noch wichtig. Du kannst dir auch Dinner for One, diesen Raum vorstellen. Dann ungefähr, so stelle ich mir das vor, vielleicht die Tafel etwas länger. Und auch nicht, die Geschichte ist dann auch nicht so lustig, leider, aber so. So, das ist das Haus. Dann die Hauptperson oder der Bewohner dieses Hauses, Herr P. Der Bewohner dieses Hauses, ich stelle mir den so Mitte 50 vor, irgendwie so. Gepflegtes Äußeres. Würde die Geschichte heute spielen, würde er niemals Jeans tragen. Damals allerdings auch nicht, aber auch heute nicht. Er wäre Stadtrat. Er trüge einen Doktor vor seinem Namen. Er würde einer konservativen Partei angehören. Er würde nicht zu den Superreichen gehören, aber zu den Verantwortungsträgern der Gesellschaft. Und er wäre sich dessen bewusst. Bodenständiger Mensch, traditionsverbunden, tugendhaft, tief verwurzelt auch in der Religion. So. So ein Mensch wohnt da. Und das dritte, die dritte Zutat, also Haus, Bewohner und die dritte Zutat, ist eine provokante Geschichte, die in diesem Haus erzählt wird. Diesem Mann wird eine Geschichte erzählt, im Beisein anderer, eine fiktive Geschichte, aber sie ist unterschwellig provokant. Er spürt, dass er gemeint ist in dieser Geschichte. Und wenn das stimmt, wenn er damit recht hat, dann ist es eine einigermaßen freche Sache. Und das in seinem eigenen Haus. Einer seiner Gäste provoziert ihn mit dieser provokanten Geschichte. So, bevor wir zu dieser Geschichte kommen, die da erzählt wird, erzähle ich noch ein bisschen mehr zum Rahmen und das Ganze hat ein Vorspiel sozusagen. Also, jetzt gehen wir aus dem Haus im 19. 20. Jahrhundert zurück in das Tatsächliche. Diese Homestory spielt vor 2000 Jahren in J in Jerusalem. Natürlich sahen die Häuser damals anders aus, aber ihr könnt, glaube ich, in Gedanken ruhig in so einem herrschaftlichen Haus heute bleiben. Dieser Gastgeber Herr P. heißt eigentlich nicht so. Ich kenne seinen Namen gar nicht. Ich habe dann P. einfach von Pharisäer genommen. Ja, also das P steht eigentlich für seine Tätigkeit. Die Pharisäer waren eine religiös motivierte Partei, könnte man sagen. Rechtskonservativ, aber volksnah. Ich weiß nicht, ob der Vergleich gut ist, aber ich habe gedacht, ich glaube, wenn man heute in Kairo leben würde, dann wäre das wahrscheinlich die Muslimbruderschaft irgendwie. So mit denen wären sie, glaube ich, vergleichbar, religiös und politisch motiviert. Gleichzeitig und irgendwie nah am Volk, aber auch seriöse Leute. Das weiß ich nicht, was die Muslimbrüder eigentlich für Leute sind. Also weiß nicht, ob der Vergleich euch hilft. Jedenfalls so kann man sich die Pharisäer vielleicht ein bisschen vorstellen. Unser Mann ist Oberster der Pharisäer, was wahrscheinlich heißt, dass er ein Amtsträger im Sanhedrin war, also im damaligen Hohen Rat. Deswegen habe ich eben gesagt Stadtrat. Und also auf jeden Fall ist er ein bekannter Mann in Jerusalem. Und jetzt ist Jesus bei ihm zum Abendessen eingeladen, mit anderen, an einem Sabbat, Samstagabend. Große Sache, ich glaube nicht, dass das ständig so war, dass er bei ihm ein- und ausging. Eher so einen offiziellen Touch hat das Ganze. Viele führende Leute sind dort, das Tafelsilber ist poliert. Man nimmt den Gästen am Eingang den Mantel ab. Die Stimmung ist ein bisschen angespannt, weil... Also man tauscht so angespannte Höflichkeiten aus, weil eben dieser eine Gast da ist, der normalerweise nicht, so Leute wie Jesus tauchen hier normalerweise nicht so auf. Das ist wie wenn der Papst im Bundestag spricht, so. Man ist interessiert aneinander, aber man kommt auch aus verschiedenen Welten. Man ist interessiert aneinander, weil man vielleicht, es verbindet einen Einfluss, zum Beispiel. Ja, Jesus hat Einfluss, die Pharisäer auch. Vielleicht auch dieselben Themen. Aber man kommt doch aus unterschiedlichen Welten und weiß nicht so richtig, wie ernst sollen wir einander nehmen. Bleiben wir mal höflich. So, man beobachtet sich. Vor allem, sie beobachten ihn. Es gehört alles noch zur Vorgeschichte. Ja? Und jetzt ist Jesus also unter diesen wichtigen Leuten. Und plötzlich steht da ein kranker Mann vor ihm, so heißt es da. In diesem Haus. Das ist ein bisschen merkwürdig, weil man kann sich nicht ganz sicher sein, aber man gewinnt den Eindruck, es ist nicht einer von den feinen Herrschaften, der hier krank ist. Man gewinnt fast den Eindruck, vielleicht haben sie ihn dazugeholt, um mal zu schauen, wie er reagiert, weil es ist ja Sabbat. Jesus bemerkt das, er scheint ein bisschen überrascht, es steht da so, plötzlich stand er da. Und dann fragt er laut in diese Runde dieser feinen Herren, ist es erlaubt, am Sabbat zu heilen oder nicht? Das ist genau der Streitpunkt, um den es geht und über den sie sich wahrscheinlich untereinander auch nicht so ganz einig sind. Keiner sagt was. Schweigen. Jesus fasst den Mann an und er ist gesund. Und dann schaut er wieder in die Runde und sagt, wenn einer eurer Söhne oder einer eurer Ochsen am Sonntag in einen Brunnen fällt, was macht ihr dann? Lasst ihr ihn da trinken, weil Sabbat ist? Nein, ihr zieht ihn raus. Oder das macht ihr. Wieder schweigen. So, die Stimmung ist schon mal, knistert schon mal. So, man geht jetzt zu Tisch, dieser langen Tafel. Vor Kopf wird der Hausherr sitzen. Bei uns da saß dann gegenüber die Fürstin. Weiß ich nicht, ob das so üblich ist, auch damals. Jedenfalls, die Leute begeben sich jetzt so zu Tisch. Und Jesus nutzt die Gelegenheit, ein zweites Mal, ich sag mal, ein bisschen etwas Respektloses in die Runde zu werfen. Während er, das ist jetzt meine Erfindung, aber also das Setting, ja, während er zu einem Stuhl ganz unten an der Tafel geht, so stelle ich mir das vor, sagt er, das steht wirklich in der Bibel, aber ich schreibe es jetzt mit meinen Worten, Freunde, wenn ich euch so zuschaue, ich habe einen Tipp für euch. Wenn ihr zu einem Essen wie diesem hier eingeladen seid, setzt euch nicht auf die besten Plätze. Das kann nämlich peinlich enden. Es könnte sein, dass ihr da sitzt, oben an der Tafel, nahe beim Hausherrn, und der Hausherr kommt rein mit einem Gast im Schlepptau, der ein bisschen bedeutender ist als ihr, und dann könnte es passieren, dass du Platz machen musst, ein bisschen weiter runterrückst, damit dieser Gast dort sitzen kann. Peinliche Sache. Ganz ehrlich, setz dich unten hin. Mein Tipp an dich, setz dich unten hin. Dann sagt der Gastgeber nämlich möglicherweise, hey, mein Freund, komm weiter nach oben, nimm hier Platz, näher bei mir. Das fühlt sich wesentlich besser an, glaubt mir. Wirft er mal so in die Runde. Und dann sagt er noch, ja, wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt, aber wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht. Wieder schweigen. Dieser Jesus entpuppt sich als unangenehmer Gast. Wie man es befürchtet hatte vielleicht. Was genau wollte er jetzt eigentlich damit sagen? War das jetzt einfach ein Tipp? Oder Kritik? Und Kritik woran? Und dann legt er nach und wendet sich direkt an den Gastgeber. Ich stelle mir vor, jetzt sitzen sie da. Und er sagt, hey, wenn du so ein Abendessen wie das hier veranstaltest, weißt du, was du eigentlich für Leute dazu einladen solltest? Nicht Freunde, Verwandte, reiche Nachbarn, nicht deinesgleichen, Leute aus deinen Kreisen, sondern warum lädst du nicht Arme ein? Krüppel, Behinderte, Leute, die auf der Straße sitzen, Leute, die, er nennt, glaube ich, Blinde noch. Also jedenfalls Leute, die betteln draußen, die nicht zu deinen Kreisen gehören. Warum lädst du die nicht ein? Die solltest du einladen. Weil wenn du solche Leute wie diese hier einlädst, deinesgleichen, das lohnt sich nur auf eine einzige Weise, nämlich sie werden dich wieder einladen. Ja, ich weiß. So, ihr bleibt unter euch. Lade mal die ein, die dir nichts zurückgeben können. Dann wirst du einen Lohn im Himmel haben. Wieder schweigen. Das ist nicht die Art Konversation, wie man sie an solchen Tischen zu pflegen pflegt. Ja. Das ist nur die Vorgeschichte zu der Story, die eigentlich im Mittelpunkt steht. Aber es ist schon mein erster Punkt. Nämlich lautet der heute, wenn Gott dir ans Bein pinkelt. Das, finde ich, tut Jesus hier gerade. Das tut Jesus hier gerade in diesem Haus. Da lädt einer Jesus ein und der pinkelt ihm ans Bein. Fühlt sich jedenfalls so an. Und ich dachte, darf Gott das? Darf der sowas bei mir jetzt? So, du identifizierst dich vielleicht nicht mit diesem Pharisäer, ne? Mit dem Establishment, mit den konservativen Selbstgerechten und so. Und oft denken wir, das geschieht ihnen ganz recht, da lassen wir Jesus gerne mal los auf die, ne? Soll er sie mal ein bisschen zum Schweigen bringen. Aber angenommen, du wärst der, der sagt, okay Gott, Jesus, komm mal bei mir vorbei. Lass uns mal reden, ich weiß nicht genau, was ich von dir halten soll. Ich weiß auch nicht, ob ich an dich glaube und so, aber gut, das ist deine Chance. Willkommen in meiner Welt. Was willst du trinken? Wundert mich, aber gut, habe ich da, ja. Was? Stell dich schon mal drauf ein, wenn ich gleich aus der Küche komme, habe ich ein paar harte Fragen an dich. Und was wäre, wenn wir Jesus Gott in unser Leben lassen und dann pisst er uns ans Bein? So, wie Jesus das macht, so unnett. Gar nicht so lieb, bringt so subtile Kritik an. Stellt Fragen, auf die man keine Antwort hat. Und er stellt sie, weil er weiß, dass man keine Antwort hat. Sagt dir durch die Blume, euch scheint es wohl um Ansehen und Prestige zu gehen. Ne? Ihr wollt immer ganz nach oben sitzen. Pass auf, dass das nicht ins Auge geht. Und erzählt dir oder fragt dich, ob du das wirklich so machen willst. Immer nur unter deinesgleichen bleiben. Oder ob du nicht mal dich um Leute kümmern willst, denen es schlechter geht als du. Ganz ehrlich, ich hätte keine Lust auf einen solchen Jesus in meinem Haus. Das ist unangenehm. Man hofft, dass er bald wieder geht. Oder diese Seite von Jesus, finde ich, oder von Gott, die wird eher ausgeblendet. Jesus war aber teilweise so. Diese kantige Seite, diese unsensible Seite, diese direkte. Stell dir vor, Jesus redet in dein Leben, Gott redet in dein Leben und was er sagt, gefällt dir nicht. Darf Gott das? So, jetzt steigen wir in diese Geschichte ein, aber den ersten Punkt habe ich schon geschafft. Also das geht so weiter, dass er also hat gerade das gesagt, ne, hey, diese Leute, die du hier einladest, ich sag dir, lad andere Leute ein. Und dann ruft einer rein, er hat ja gesagt, ne, das wird Lohn im Himmel haben. Und dann ruft einer rein, ja, freuen dürfen sich alle, die mit zu Tisch sitzen werden in Gottes neuer Welt. Und hebt vielleicht sein Glas oder wie. Und dann sagt Jesus diese Geschichte. Ein Mann hatte viele Leute zu einem großen Essen eingeladen. Als die Stunde für das Mahl da war, schickte er seine Diener, um die Gäste zu bitten, kommt, alles ist hergerichtet. Aber einer nach dem anderen begann sich zu entschuldigen. Der erste erklärte, ich habe ein Stück Land gekauft, das muss ich mir jetzt unbedingt ansehen, bitte entschuldige mich. Ein anderer sagte, ich habe 5 Ochsengespanne gekauft und will gerade sehen, ob sie etwas taugen, bitte entschuldige mich. Ein dritter sagte, ich habe eben erst geheiratet, darum kann ich nicht kommen. Der Diener kam zurück und berichtete alles seinem Herrn. Da wurde der Herr zornig und befahl ihm schnell, lauf schnell auf die Straßen und Gassen der Stadt und hol die Armen, Verkrüppelten, Blinden und Gelähmten her. Der Diener kam zurück und meldete, Herr, ich habe deinen Befehl ausgeführt, aber es ist immer noch Platz da. Der Herr sagte zu ihm, geh auf die Landstraßen und an die Zäune draußen vor der Stadt, wo die Landstreicher sich treffen und dränge die Leute hereinzukommen, damit mein Haus voll wird. Jesus schloss, das sollt ihr wissen, von den zuerst geladenen Gästen kommt mir niemand an meinen Tisch. So, diese Geschichte von Jesus, die kann man hören und Freudentränen in die Augen bekommen, wenn man als Bettler draußen auf der Straße sitzt und durchs offene Fenster zuhört. Jesus erzählt diese Geschichte aber denen, die drin sitzen, Leute, die gerade an so einem Festmahl teilnehmen, wie hier von die Rede ist, ne? Das ist ungefähr so, wie wenn ich sagen würde, ich erzähle euch mal eine Geschichte. Es war einmal 300 Leute, die saßen in einem Kino. Und ihr Pastor, das war ein tüchtiger Kerl. Und dann, so, ja, ihr würdet genau wissen, ah, ja, ja, er meint uns und sich und so. Wenn du bei dieser Geschichte Jesu weißt, der meint uns, dann läuft dir nicht irgendwie so ein warmer Schauer über den Rücken, weil Gott sich um die Armen kümmert, sondern dann läuft dir was anderes die Hose runter. Gott pinkelt schon wieder dagegen. Ja? Dieser Gastgeber in der Story, jeder weiß, Jesus meint Gott damit. Das ist, da muss man nicht schlau sein, um das sich zu überlegen. Jesus meint Gott. Und dieser Gastgeber, Gott, lädt Leute ein, und zwar sozusagen seinesgleichen, also die, die erwartet haben, dass sie eingeladen sind, weil sie schon öfter eingeladen waren vielleicht, oder die, von denen auch andere erwarten, naja, die werden eingeladen sein, ne, zu dieser Sache. Und die Story setzt darauf voraus, diese Leute sind schon eingeladen worden, die wissen das schon länger. Sie sind frühzeitig eingeladen worden, jetzt soll der Diener nur noch Bescheid geben, okay, jetzt ist es soweit, alles ist jetzt steigt die Fete. Aber sie wollen nicht. Jetzt wollen sie nicht. Also, in der Geschichte, Leute, die schon lange wissen, dass Gott eine Party vorbereitet und dass sie dabei sein sollen, aber jetzt, wo sie steigt, feiern sie nicht mit. Welche Leute sind damit in der Realität gemeint? Im echten Leben. Die da am Tisch sitzen, wissen genau, wir sind gemeint. Jesus sagt ihnen praktisch mit der Geschichte, ihr seid eingeladen und ihr wisst das schon lange. Aber jetzt, wo es soweit ist, jetzt wollt ihr nicht. Warum? Weil euch anderes wichtiger ist. Na, diese Ausreden da. Ihr sagt nicht grundsätzlich nein, hey Gott, kein Bock auf dich und deine Party. Das würdet ihr nie, sowas würdet ihr nie zu Gott sagen. Aber ihr sagt, nee, nicht jetzt. Nicht so, nicht heute. Mein zweiter Punkt ist deswegen, wenn Gott stört. Wenn Gott stört. Hier stört diese Party, diese Leute. Stell dir vor, du gibst Gott eine Chance, wie Herr P., dieser Pharisäer. Du lässt ihn an dich ran, du lässt dich auf ihn ein, du lässt ihn in dein Haus, deine Welt, dein Leben. Und er sagt dir durch diese kleine, bissige Geschichte, weißt du was, mein Freund? Ich glaube, du willst mich gar nicht so wirklich. Ich glaube, dir ist anderes wichtiger. Ich glaube, du hast keine Zeit für mich. Das ist das, was Jesus hier durch die Blume diesen Leuten sagt eigentlich. Er kennt sie natürlich, ne? Sie hatten ja schon ein bisschen Auseinandersetzung vorher. So Leute, ich sag euch mal was. Ich sag euch, ihr habt mich eingeladen, das ist nett. Aber ich sag euch, Gott lädt euch ein. Und ihr sagt, nee, so sieht es aus. Was wäre, wenn Gott uns das sagen würde? Wenn mir Gott das sagen würde, hey, ich glaube eigentlich. Stell dir vor, Gott säße hier, wir wären alle gespannt, was er sagen würde. Und dann würde er sagen, klar wollt ihr mich in eurem Leben ein bisschen so, aber nicht, wenn ich eure Pläne störe. Nicht eure Zeitpläne zum Beispiel, ich habe gerade anderes zu tun, oder eure finanziellen Pläne oder eure Weltbilder oder eure Prioritäten. Geht's zu, eigentlich störe ich euch. Das wäre schon hart irgendwie. Und wieder würden wir wohl schweigen. Ich habe also überlegt, darf Gott sowas zu mir sagen, wenn es so wäre? Wenn er damit recht hätte, dürfte er mir das sagen? Und was würde ich dann machen? Letzter Punkt, wenn Gott herausfordert. Ich werde heute kürzer sein, viel kürzer, weil ich noch ein bisschen was zu 14,14 sagen werde. Deswegen schon letzter Punkt. Diese Geschichte damals, die erzählt Jesus ja nicht, um damit zu sagen, Gott ist eigentlich so ein bisschen beleidigt. Ne? Also er macht eine Party, man mag ihn nicht, keiner kommt, dann lädt er jetzt eben die anderen ein. So, die Geschichte damals sagt was anderes. Sie sagt, Gott kommt zu denen, die auf ihn gewartet haben. Ihr habt doch auf ihn gewartet, oder? Und jetzt, wo er da ist, jetzt stört er euch. Jetzt stört er euch. So wie er ist, wollt ihr ihn nicht. Macht ihr nicht mit. Und wie ist er? So wie Jesus ist, so ist er. Die Pharisäer waren große Fans von Gott, aber nicht von Jesus. Der war so anders, als sie sich Gott vorstellten. Der heilte am Sabbat, was ihnen nicht passte, zum Beispiel. Weil es ihre Vorstellung durcheinander brachte. Dieser Gott ist einer, der seine Türen des Herrenhauses öffnet und jeden reinholt, der Hunger hat. Das war nicht so ihr Ding. Mit dieser Art von Leuten zusammen sein bei so einer Party war nicht so ihr Ding. Gott lädt also Leute zur Party ein, mit denen man gar nicht so viel Spaß hat. So ein Gott ist das. Und der ist anders, als Sie ihn sich vorstellen. Jesus schließt das in der Geschichte aus, aber ich habe mir trotzdem vorgestellt, wie das wäre, wenn einer der Eingeladenen doch noch kommt. Ja, er sagt zwar, die erste Eingeladenen werden nicht eingelassen, aber ich stelle mir vor, da würde einer, hätte es doch geschafft, er wäre doch noch gekommen. Sagen wir, der mit dem Land, ja, also Ochs und Esel so alleine lassen, ach nee, das war die Frau. Also das ist heikel, ne? Aber ein Stück Land kann man. Ich stelle mir vor, der sagt sich, hey, da kann ich auch morgen anschauen. So, der ist jetzt doch gekommen, jetzt sitzt er da in dieser Runde. Mitten unter diesen Leuten und denkt, okay, das ist jetzt also die Party. Das ist jetzt Gottes Reich. Und der Hausherr sagt ihm vielleicht, schön, dass du noch gekommen bist. Aber er sagt nicht, ey, sorry, ist ein bisschen krass jetzt hier. Vielleicht kannst du mir helfen, dass wir die Leute ein bisschen durchfüttern. Nachher trinken wir noch ein Glas zusammen oder so. Nee, er sagt, schön, dass du da bist. Kennst du Olaf? Die Leute nennen ihn Mütze, wegen dem, was er da auf dem Kopf trägt. Das hier ist Carla. Sie isst nur Fischstäbchen. Und das hier ist Bert, der erzählt viel vom Krieg. Hör ihm mal zu, muss er ein bisschen Zeit mitnehmen. Ja, also solche Leute. Könnte es sein, dass Jesus, der diese Geschichte hier erzählt, im Grunde sagt, Leute, eure Vorstellung davon, wie das Reich Gottes ist, mit welcher Art Leuten sich Gott umgibt, die ist anders. Eure Vorstellung davon, wer Gottes Freunde sind, die ist falsch. Eure Vorstellung von Kirche, die liegt daneben. Stell dir vor, Gott tritt in dein Leben und er will, dass du dich mit ihm diesen Menschen zuwendest. Mit ihm einer Welt zuwendest, die nicht so nett ist, nicht so herrschaftlich, nicht so silbergeputzt. In einer Welt, für die du deine Kreise verlassen müsstest, zum Beispiel, deine Komfortzone. Stell dir vor, er fordert dich heraus, mit ihm eine Party zu feiern, aber diese Party ist gewöhnungsbedürftig. Und irgendwie fühlt es sich auf dieser Party so an, als ob es gar nicht so sehr um dich ginge, sondern um andere. Irgendwie fühlt es sich so an, als ginge es in der Gemeinschaft mit Gott gar nicht so sehr nur um dich, sondern um andere, mit denen du dann auch irgendwie. Und irgendwie fühlt es sich so an, als ob Gott sagen wollte, hey, in meiner Kirche geht es nicht um dich, sondern um andere. Darf Gott dich herausfordern? Also, darf Gott so sein, wie er hier durch Jesus diesen Menschen begegnet? Ich bin schon am Schluss meiner Predigten, kommen gleich zu 14,14. Das hängt damit zusammen. Ich glaube, es ist gut, wenn wir uns nicht in die Rolle dessen versetzen, die hier froh sind, dass die Pharisäer mal eins aufs Dach kriegen, sondern wir uns überlegen, wie wäre das, wenn wir das wären? Steckt da Kritik drin, die ich mir auch anhören muss? So, darf Gott dich herausfordern? Doro hat es eben so ein bisschen angedeutet. Ne? Vielleicht findet ihr 14,14 auch ein bisschen herausfordernd, weil das jetzt heute der Startschuss ist, verbrauche ich nochmal ein bisschen Zeit dafür. Vielleicht fühlt sich das gar nicht so nach Spaß an, was wir da jetzt ein halbes Jahr machen. Nicht mehr so nach rotem Sessel, sondern nach aktiv werden, Leute kennenlernen, die weiß der Himmel, wie die sind. Ne? Vielleicht fühlst du dich sogar ein wenig angepisst durch diese ganze Geschichte. Ja, jetzt soll ich plötzlich was ändern. Warum? Warum soll ich was? Was war das jetzt nicht gut genug, so wie das bisher war? Was wollen die eigentlich von mir? Vielleicht hast du auch gar keine Zeit. Nicht jetzt. Ich habe gerade geheiratet. Oder so. Vielleicht denkst du, nee Gott, also wenn das so aussieht, irgendwie. So, ja. So. Jetzt geht es los irgendwie und ich werde dich jetzt auch nicht vereinnahmen, dass du da mitmachen musst. Aber irgendwo betrifft es dich schon, denn am nächsten Sonntag ist hier kein Gottesdienst, jedenfalls jede zweite Woche nicht. Erst alle 14 Tage. Und wir wissen, dass wir euch damit was wegnehmen. Wir nehmen uns auch selbst ein bisschen was damit weg. Das tut ein bisschen weh. Irgendwie vermissen wir dann was. Jede zweite Woche vermisse ich was. Und wir wissen auch, dass wir dich herausfordern damit. Dieser rote Sessel ist weich und so. Und der ist auch irgendwie sicher und das Neue, das kennt man noch nicht so. Wir können dir auch nicht garantieren, dass das, was du dann machst, dass das der volle Erfolg wird. Super nett und total, erfüllend oder was. Es ist ein Experiment und bei Experimenten weiß man nicht genau, wie das läuft. Wir glauben aber, dass Gott uns dazu einlädt. Wir glauben, dass Gott der ist, der sagt, hey, probiert was aus. Probiert was mit mir aus. Ich weiß, es ist ein bisschen unbequem. Ich weiß, es hat mit Leuten zu tun, die du nicht kennst. Vielleicht komme ich dir auf eine Art und Weise nahe, die dir ein bisschen zu nahe ist. Vielleicht kommt dir Glaube, wenn du dich auf sowas einlässt, näher als Kinokirche. Vielleicht, weil du dich zum Beispiel mit Leuten über ein Thema unterhältst, was einen Knackpunkt in deinem Leben berührt. Und dann kommt einem das Ganze nahe, ne? Vielleicht hat es tatsächlich sogar was damit zu tun, dass du für andere was tust, also mit Armen und Vergessenen. Es gibt ein paar Gruppen mit sozialer Ausrichtung und ihr geht tatsächlich los und auf Leute zu, die am Rand der Gesellschaft sind. Stell dir vor, Gott hätte etwas vor und wir wären zu bequem. Nee, Gott, nicht so jetzt, nicht so. Stell dir vor, Gott will mit dir zusammen sein, aber er sieht nicht einem Gastgeber ähnlich, der das Silber putzt und dir den Mantel abnimmt, sondern er sieht eher einem Jesus ähnlich, der die Welt verändern will, der draußen unterwegs ist, der unbequeme Sachen sagt und unbequeme Sachen tut und der am Ende uns verändern will. Also es ist riskant. Der am meisten Schiss hat vor der ganzen Sache in diesem Raum, bin vielleicht ich. Ja, wenn das Ganze ein Flop wird, ist es richtig ein bisschen doof. So, aber ich habe auch eine riesige Begeisterung, dass wir uns was trauen. Und ich bin sehr gespannt, was Gott tun wird und was ihr tun werdet. Letzte Woche habe ich auf einem kleinen Kongress, gar nicht viel mehr Leute da, als ihr jetzt seid, vielleicht 100 mehr oder so, das erzählt, was wir da vorhaben, von 14 erzählt. Und die Reaktionen waren schon krass. Ich hätte gedacht, naja gut, viele Leute kamen dann auf mich zu oder uns, wir waren da und wollten mehr wissen. Und fast alle reagierten so mit so einer Mischung aus. Wow, Respekt, coole Sache und wow, riskant. So. Aha, so, ne? Also, da steckte so beides drin. Und beides ist klar. Experiment. Richtig geil finde ich, dass wir schon zum Start 15 Gruppen sind, die schon online sind. Und von 5 bis 10 weiteren weiß ich noch, dass in der Pipeline stecken und nur noch nie so ganz spruchreif drin sind, deswegen können wir sie nicht online stellen. Da werden noch Sachen dazukommen. Und jetzt geht's darum, dass ihr mitmacht. Und deswegen mache ich jetzt viel Worte. Lasst euch mal auf Leute ein, auf Gruppen, die euch interessieren, die euch vielleicht herausfordern. Guckt mal rein. Man kann auch in sowas reingucken und nach 2 Wochen sagen, doch nicht so meins. Ja? Sowas ist auch möglich. So, 2 exemplarische stelle ich euch wie die letzten Wochen jetzt vor. Nein, 3. Dann schauen wir kurz auf die Homepage und ich zeige euch mal, was es sonst noch für Gruppen gibt. Und dann machen wir so einen richtig kleinen offiziellen Startschuss. Jetzt müssen mal Thorsten, Sebastian und Kerstin nach vorne kommen und ein Mikro mitbringen. Das muss irgendwo da liegen. So mit meinem ist das mühsam. Sebastian ist auch da, oder? Ja. Irgendwo. Ich habe ihn noch eben gesehen. Ja, kommt mal nach vorne. Ah, da. Genau. Also, meine erste Frage an euch. Kerstin Kühnel, Thorsten West, Sebastian Schick. Ah, ihr kommt zur Zeit. Sag mir gerade noch den Namen von deinem Kollegen. Kevin. Die beiden bilden eine Gruppe. Meine erste Frage an euch. Sagt mal noch nicht, was ihr macht, sondern beschreibt nur den Raum, wo das stattfindet, was ihr da macht. Du musst es wahrscheinlich anschalten.
Ja. Jetzt. Also, es ist ein großer Raum. Wenn man aus dem Fenster schaut, sieht man die Rückseite eines Casinos, Lager, Hallen und große Wohnblocks.
Okay.
Ziemlich großer Raum, Würzburg plus minus, so sagen wir mal 10, 15 Kilometer.
Draußen? Nee, nirgendwo.
Bei uns auch ein großer Raum ist die Tanzschule, die wir eröffnet haben im Oktober, bei den Posthallen.
Okay. Behalt das Mikro gerade mal und erzählt ihr, was werdet ihr dort drin tun?
Wir machen... Erstmal das Wichtigste, wir machen das für alle, die Bock haben, irgendwie zu tanzen, irgendwelche Action-Sachen zu machen. Am meisten für Kids und Teens. Also jetzt weniger für ältere Leute, sondern mehr für Jüngere. Und ja, wobei auch Ältere kommen können, also so ist er nicht. Also alle, die Lust haben. Es ist aber auf jeden Fall Action. Irgendwas machen, tanzen, viel bewegen, aktiv irgendwas tun. Jetzt im Winter bleibt man drin, im Sommer wird man, also wenn es wärmer wird in einem halben Jahr, dann gehen wir auf jeden Fall raus. Und was wir machen, hängt ganz stark von den Leuten ab, die dann kommen. Also ich kann jetzt noch nicht sagen, wie es genau aussieht. Wer Interesse hat, der kommt einfach und wir schauen dann einfach mal, auf was ihr dann so Lust habt und was wir dann machen.
Das ist wirklich riskant. Das Mitmachen, wie das anbieten.
Das fällt mir auf, das ist ja fast wie bei uns in der Gruppe halt. Also wir sind auch manchmal draußen und manchmal drin. Nee, alles außer tanzen, sozusagen halt. Nee, also es ist so ähnlich, aber nee, wir haben Folgendes vor. Wir sind auch schon ein kleines Team und wir machen das, was uns eh Spaß macht, so ganz eigennützig. Und zwar, wir haben uns überlegt, wir wollen gerne uns Würzburg ein bisschen besser angucken. Ein bisschen besser angucken heißt, hier gibt's Museen, Kirchen, alles mögliche, Natur. Und je nachdem, wie das Wetter gerade so ist, halt, werden wir manchmal drin sein. Wir beginnen nächste Woche mal ganz platt hier um 11 Uhr vorm Cinemax und gehen rüber in den Kulturspeicher und gucken uns dort das Museum mal an. Und die nächsten Termine werden wir dann immer mal wieder in Würzburg uns was anderes anschauen. Und wenn es so Sommer wird, kann es auch sein, dass wir einfach mal draußen irgendwo spazieren gehen. Und unser Ziel dabei ist eigentlich, wir wollen Würzburg besser kennenlernen. Manchmal kennen wir es natürlich selber schon ein bisschen besser. Wir wollen uns einfach Orte in Würzburg angucken, die schön sind, die irgendwie gut sind. Wir wollen die Leute besser kennenlernen, die mit dabei sind. Wir wünschen uns so ein bisschen, dass da irgendwie so eine kleine Gemeinschaft draus wird. Und wenn man das gut findet, was wir da machen, dann sind das ja auch Leute, die wahrscheinlich so ein bisschen ähnlich ticken wie wir. Und die dritte Geschichte ist, wir wollen auch Gott dabei besser kennenlernen. Und je nachdem mal so gucken halt, also manchmal bietet es sich thematisch an, wenn man eh in einem Museum ist, wo lauter religiöse Kunstwerke rumhängen, da gibt es da viel Gesprächsstoff. Manchmal lesen wir vielleicht einfach in der Bibel, beten zusammen, singen was zusammen, draußen vielleicht auch oder so. Das wird sich auch ein bisschen danach orientieren, welche Leute da kommen, wie viele Leute wir sind und wo sie gerade Lust drauf haben.
Ja, wir wollen gerne Menschen in der Zellerau kennenlernen. Und mit denen gemeinsam essen, beten, Dinge reparieren, alles Mögliche. Von daher wäre es super, wir stellen uns vor ein Team von Leuten, Zellerauern, genau. Und dann aber ist die Vision, in der Zellerau Menschen zu begegnen, dort was zu verändern. Mhm. Genau, Sonntag 11 bis 15 Uhr und nächste Woche geht's los. Ganz wichtig, dass ihr euch vorher bei uns meldet. Auf der Homepage steht da kurz drauf die Namen Markus, Matthias und ich. Genau, es wäre super, dass wir wissen und gucken können, ob es passt.
Also bei dieser letzten Gruppe geht es um, wenn ich das richtig weiß, um eine soziale Stoßrichtung oder Verschiedenes?
Wisst ihr noch nicht? Also sozial in welchem, genau, also ja, es richtet sich danach, was Menschen in der Zellerau brauchen, was wir dort machen können. Mhm. Fahrräder reparieren oder mit Leuten zusammen dann dort kochen und nicht, dass wir das machen, sondern dass wir es gemeinsam mit Leuten vor Ort machen. Und wie bei den anderen beiden Gruppen auch vorher, es wird sich ganz stark danach richten, wer ist da, wer braucht was.
Mhm. Okay, danke dir. Danke euch, ihr könnt euch wieder hinsetzen. Ich erzähle euch jetzt noch kurz alle anderen Gruppen, die schon auf der Homepage sind, nur damit ihr sie mal gesehen habt. Wenn ihr diese Gruppen finden wollt, dann geht ihr dort auf 1414 Experiment und dann auf die Gruppen, klickt mal drauf, und dann findet ihr 5-10 Gruppen und gleich, von einer weiß ich schon, die wir gleich noch online stellen, dann werden es 16 sein. Ich gehe mal kurz durch, Moment, noch nicht so schnell. Also, God's Flat, habt ihr mal mitbekommen, wurde hier schon vorgestellt, es geht um Gebet zusammen. Ich mache das jetzt kurz, es ist wahrscheinlich sehr, vielleicht sagen jetzt die Einzigen, die das anbieten, na, das ist noch ein bisschen mehr, als du da jetzt gesagt hast, aber guckt einfach mal da rein. Worship and Act, da geht es auch um Gebet, Worship, aber auch mit einer Ausrichtung, okay, Gott rüstet uns aus, um auch was zu tun. Wärmestube, ein paar Leute wollen sich zusammenschließen und in der Wärmestube für Menschen da sein. Subchurch, da muss ich jetzt mal selbst lesen. Ach so, das sind die Männer, die sagen, wir machen was für Männer, aber es dürfen auch Frauen kommen. Lest euch mal durch. Etwas für echte Kerle steckt jedenfalls so im Text. Be Free ist das, was gerade Sebastian und Kevin vorgestellt haben. Natur macht die Phoni und es geht darum, draußen in der Natur unterwegs sein und dabei Gott begegnen. Wie auch immer, müsst ihr mal lesen. Welches Wohnzimmer ist das jetzt? Ach so, eine Wohnzimmergruppe, aber mit einer speziellen Thematik, nämlich wir wollen darüber reden, wer sind unsere Nachbarn und unsere Arbeitskollegen und wie könnten wir eigentlich da in die Beziehung zu diesen Leuten investieren, dass Atmosphäre besser wird. Familienluft schnuppern hat die Doro hier mal vorgestellt, auch eine Wohnzimmergruppe mit Frühstück, wo sie als kleine Familie Leute einladen, die aber nicht unbedingt Familie haben. Würzburg Sightseeing war der Thorsten gerade. Jesus im Altenheim begegnen, so auch eine soziale Gruppe, die ins Altenheim gehen will und dort Menschen dienen möchte. Active Zellerau, das war gerade die Kerstin. Wieder eine Wohnzimmergruppe, die sich im Kitzing trifft, Daniel Hess und seine Familie und ist das doch, oder? Ich glaube, das ist auch eine Familie, genau. Auch eine Familie, also für Familien vielleicht nicht schlecht. Gemeinsame Trauerleben, also auch eine Gruppe, die sich einem Thema widmet, ne? Wenn du einen Menschen verloren hast, und wie gehen wir damit um? Starke Paare hat die Juliane hier mal vorgestellt. Da ist die Voraussetzung, du lebst in einer festen Beziehung, willst dich darüber mit anderen, die in einer festen Beziehung leben, unterhalten. Familienzeit, Waldbrunnen, ist auch eine Wohnzimmergruppe, die, glaube ich, zusammen frühstückt. Lagelt mich nicht drauf fest. Lest es einfach mal durch. Es kommt noch eine Gruppe, die wahrscheinlich so ähnlich ist wie diese letzte Wohnzimmergruppe in Rimpa dazu. Die, und dann weiß ich noch von ein paar, aber die darf ich noch nicht verraten, weil das alles noch ein bisschen nicht so ganz super fest ist. Also es gibt einfach sehr viel. Wir sind davon sehr begeistert. Funktionieren tut das natürlich nur, wenn jetzt Leute sich auch anmelden und mitmachen. Und es ist klar, dass ihr vielleicht noch überlegen wollt. Schlau ist schon, wenn ihr das diese Woche tut. Man kann sich natürlich danach auch noch anmelden, aber es wäre schade, wenn Interesse an der Gruppe besteht, aber wir in 2-3 Wochen das Gefühl haben, oh, scheint wohl doch nicht so zu sein und machen das Ding platt und dann willst du doch noch mitmachen. Also schau diese Woche mal da rein. Wenn du da auf mehr Infos klickst, bist du nicht gleich angemeldet, ja, sondern dann geht einfach eine Mail an den, der die Gruppe macht und ihr könnt in Mail-Kontakt kommen, hey, wo findet das genau statt, Uhrzeit, was weiß ich, was macht ihr eigentlich genau und dann kannst du überlegen, ob du das willst. Genau. So, jetzt würde ich gerne nochmal 3 Leute nach vorne bitten. Nein, 4. Die Idee 1414, die ist geboren worden am 14. Mai 2011 in Frankfurt. Wir waren als Gemeindeleitungsteam zusammen dort und haben mit einem Coach, unserem Coach, einfach über unsere Situation geredet, auch ein bisschen über unseren Frust und was wir verändern können. Und als wir nach Hause fuhren, hatten wir diese Idee im Kopf. 1414, es hieß noch nicht so, aber dieser Idee im Kopf. Und jetzt dachte ich, die Leute, die ich kriegen kann, die damals dabei waren, und diese 4 habe ich, das waren mehr, aber die kommen mal nach vorne und ich will einfach noch mal ganz kurz von euch hören. Was ich hören will, sage ich gleich. Das ist Markus, der war damals Praktikant in der Gemeindeleitung. Lars gehört heute noch zur Gemeindeleitung. Martina gehört auch heute noch zur Gemeindeleitung. Und Carola gehört auch heute noch zur Gemeindeleitung. Und ich drücke euch jetzt einfach das Mikro in die Hand. Und der Gedanke ist einfach, wenn ihr an den Tag damals denkt, als wir in Frankfurt waren und so, und jetzt daran, dass es jetzt losgeht. Was sind so eure Gedanken, die euch durch den Kopf gehen oder eure Hoffnung im Blick auf die Zukunft? Eigentlich habt ihr einfach das Mikro und dürft sagen, was ihr wollt. Okay.
Also ich freue mich total, dass es jetzt anfängt und ich bin einfach begeistert, was jetzt passiert ist draus. Wir waren damals im Mai, ich kann mich noch genau an diese Autofahrt erinnern, wo wir drinnen saßen und gedacht haben, boah, was wird kommen und was wird die nächsten Stunden bringen und wie wird das alles in der City Church weitergehen, weil wir irgendwie gedacht haben, wir sind an einem Punkt, irgendwie muss sich was verändern, wir wollen aktiver werden und wollen auch hier Leute herausfordern. Und dann kam dieser Punkt, wo diese Idee kam und ich war eigentlich vom ersten Moment an hellauf begeistert und habe gedacht, ja, das kann funktionieren. Und habe aber dann an die ganzen Leute hier gedacht und habe gedacht, boah, wird das klappen. Und ich bin einfach jetzt auch stolz auf die Gemeinde hier und ich finde es total klasse, dass es mitmacht und dass ihr alle mitmacht. Und ich freue mich jetzt auf die Zeit, die kommt. Und meine Hoffnung, mein Wunsch ist, dass wirklich Gemeinschaft entsteht, weil das ist das, was mir so sehr am Herzen liegt und dass wir irgendwie gemeinsam Gott begegnen und und dass ihr danach sagt, nach dem halben Jahr irgendwie, ja, es war echt eine coole Zeit und gucken wir, was dann kommt, aber das wünsche ich jedem Einzelnen.
Nee, hast nicht. Ja, wenn ich an den Tag in Frankfurt denke, wie wir hingefahren sind und was wir dann dort gemacht haben, das Coole ist, dass wir verschiedene Stationen dort hatten. Wir haben miteinander gefrühstückt und dann haben wir uns eine große Kirche in der Innenstadt angeguckt und haben uns halt viel ausgetauscht über unsere Kirche und auch, was wir uns so wünschen. Und in Frankfurt, ich weiß nicht, ob es manche von euch kennen, aber es ist wirklich ein Tipp, da gibt es eine Kleinmarkthalle mitten in der Stadt und da bieten halt ganz, also da sind wir dann auch durchgegangen, hatten eine halbe Stunde Zeit, uns einfach mal auf uns wirken zu lassen, was da alles so angeboten wird. Und das ist einfach toll. Also man geht da rein, es sind unglaublich viele Stände, es sind wahnsinnig viele Gerüche, es sind Hammerfarben, die einen so ansprechen. Also vor allem, wenn man halt sich so ansprechen lässt. Und wir sollten uns Gedanken machen, was können wir irgendwie an Eindrücken mitnehmen und auf Kirche anwenden. Also was einfach mal so ein bisschen Ideen sammeln. Und wir haben uns dann da rumgetrieben und danach wieder ausgetauscht. Und es war dann so spannend, dass jeder hat ein bisschen was anderes dabei gehabt, sollen was mitbringen, irgendein Stück oder was. Und was mich so am meisten fasziniert hat, war, dass in diesem Markt, was ich auch unüblich fand, dass da fast an jeder Theke waren so kleine Behälter mit geschnitzten Obststückchen oder Samen, einfach zum Ausprobieren. Also bevor du was kaufst, konntest du einfach probieren, man konnte sich da im Prinzip durchfuttern. Und dann dachte ich, das wünsche ich mir für Kirche. Ich wünsche mir eine Kirche, wo man was ausprobieren kann.
Ja, und ich hatte dann, also ich bin auch lang durch diese Halle gelaufen und habe dann Trüffel gefunden. Also nicht die Pralinen, so, ne? Nicht die ganz teuren. Und die waren so sehr verschieden und die waren auch sehr, sehr lecker, fand ich. Und jeder hat anders geschmeckt. Und als ich das so gesehen habe, kam mir so, ja, irgendwie wir sind alle Menschen hier. Und es gibt so ein paar Sachen, die uns echt verbinden. Dass wir Christen sind oder dass wir zumindest uns mit der Frage auseinandersetzen, gibt es Gott, wie ist das mit Jesus und so weiter. Und das macht uns irgendwie zu Trüffeln. Und aber wenn man in uns reinbeißt, jetzt nicht wortwörtlich genommen, dann merkt man, dass wir alles doch ganz unterschiedlich schmecken und ganz unterschiedlich sind. Und ich finde es schon ein Stück schade, dass wir davon hier ja sonntags nicht so viel mitbekommen. Wir bekommen das so von den Leuten mit, die hier vorne auf der Bühne stehen, vielleicht so von dem einen oder anderen, den du kennst. Aber ich sehe da echt eine Chance im 14-14, dass man mehr von dieser Vielfalt kennenlernt, wenn man so eine Gruppe ist, neue Leute kennenlernt und ja mal ganz andere Geschmacksrichtungen erlebt. Das war so für mich der eine Punkt. Der andere war dann, als wir in dieser Kirche waren und wir so eine Gebetszeit hatten, dann merkte ich schon, neben all dieser Begeisterung, so eine Vision oder einen neuen Blick zu haben für das, wie die City Church sich verändern kann, kam natürlich dann schon, so wie Christoph das auch erzählt hat, so die Ängste, die Fragen, wie wird das werden, wie soll das funktionieren, wird es funktionieren? Ja, ich finde es stark, dass wir jetzt trotz dieser Ängste und Sorgen, die bei mir immer noch da sind und die wahrscheinlich viele mitfühlen können, wir jetzt einfach diesen Schritt wagen und wir einfach sehen, wie dieses Experiment funktionieren wird.
Ja, also damals im Mai hat mich angesprochen, als unser Coach das aufgemalt hat mit dieser Komfortzone, dieser herausfordernden Zone und der Panikzone. Und mich hat die Panikzone nicht so angesprochen, aber mir war auch klar, die Komfortzone, in der befinde ich mich seit einigen Jahren in der City Church total. Und dann fährt man so alle Systeme runter auf lebenserhaltend und dann passiert nichts mehr. Und dieses Gehen in diese, ja, in die Herausforderung finde ich gut, um zu sagen, ja, ich guck mal, was da noch mehr ist. Ich meine, wir gehen nicht allein, wir gehen mit Gott und wir treten in Kontakt mit Menschen, die sich auch für Gott interessieren. Also das ist ja so fast schon was wie ein Familientreffen. Und das ist für mich immer das Gute, wenn man wieder anfängt zu sagen, ja, was gibt's da noch mehr? Und wenn man wirklich auch gekitzelt wird und man muss es tun. Also dieser Zwang, es gibt den Gottesdienst nicht, den finde ich ganz hervorragend. Man muss es tun. Und wenn ich ehrlich bin, ich freue mich immer auf Herausforderungen und wenn sie dann da ist, habe ich Schiss. Also ich bin jetzt auch in der Woche, wo ich denke, oh ja, mal gucken, ob es klappt. Aber ich bin immer begeistert bei Herausforderungen und jetzt hoffe ich, dass ihr das möglich macht. Allein kriegen wir es nicht hin.
Vielen Dank euch. Bleibt noch einen Moment hier stehen, auch wenn ihr nichts mehr sagen müsst. Wenn ihr euch nicht wisst, wie ihr euch da anmeldet, weil ihr keinen Computer habt, sowas könnt ihr hier am Infopoint tun. Wir haben dort einen Rechner. Dort könnt ihr sagen, hey, für diese Gruppe interessiere ich mich. Klick mal auf mehr Infos anfordern. Okay, ich möchte jetzt einfach noch mit uns beten. Steht mal bitte dazu auf und wir hoffen, dass das, was wir jetzt machen, irgendwie eine gute Zeit wird. Jesus Christus, du hast damals schon Menschen herausgefordert. Manchmal warst du unbequem. Manchmal hast du gesagt, Leute, dreht euch nicht nur um euch selbst. Geht mal raus. Ladet mal andere Leute ein. Du hast die 12, die da mit dir durch die Gegend gingen, aus ihrer Welt rausgeholt. Und ich bete jetzt einfach dafür, dass du uns zeigst, was für uns in den nächsten Wochen dran ist. Für jeden Einzelnen, meine ich. Ich bitte dich, dass du uns mit Menschen zusammenführst, mit denen es gut ist, zusammen zu sein. Mit denen zusammen wir was von dir lernen, was wir bisher nicht wussten. Die uns herausfordern, die wir herausfordern, die uns aber auch irgendwie stärken. Ich bitte dich, dass wir im Sommer Leute kennen, die wir jetzt noch nicht kennen und dass es gut ist, im Sommer diese Leute zu kennen. Ich bitte dich, dass du durch uns anderen hilfst, die dich brauchen, die dich nicht kennen, die ganz praktische Hilfe brauchen vielleicht. Ich bitte dich, dass du uns auch noch weitere Ideen gibst, über das hinaus, was jetzt war. Ich bitte dich, dass du uns da zurückhilfst, wo wir zu weit gehen. Ich bete, dass du uns füllst mit deiner Kraft und deinem Geist und deiner Motivation, deinen Gedanken und dass wir davon etwas weitergeben. Und ich bitte dich, segne uns, sodass wir selber nicht nur die Gebenden sind, sondern auch die Bekommenden. Danke dir, dass das deine Art ist, uns herauszufordern. und dass du uns gleichzeitig begleitest dabei. Und so freuen wir uns auf die Zeit. Und da, wo wir Ängste haben, sind wir froh, dass du dabei bist. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.